Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dürfen wir heute zusammen einen Bibeltext betrachten, der mir selber sehr wichtig geworden ist. Aber bevor wir da anfangen, möchte ich doch erst noch beten. Himmlischer Vater, wir treten in deine Gegenwart. Dein Wort, das soll uns regieren und dein Geist uns lehren. Deine große Herrlichkeit, das ist unser Herzensziel durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Einstieg habe ich ein Video mitgebracht, das ich gefunden habe und das Thema ziemlich gut darstellt auf eine bisschen andere Weise, weil es ziemlich direkt anfängt, sage ich mal, den ersten Satz. Also wir sehen dann einen kleinen Jungen und dieser kleine Junge sagt im ersten Satz: Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. Und was dann weitergeht, das seht ihr jetzt gleich.
Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss.
Sag nochmal. Was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Ich möchte Bauarbeiter werden.
Ja.
Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug.
Ach so.
Und muss man da bei dem Fahrzeug nicht schreiben?
Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man ja alles berechnen.
Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre doch nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts.
Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wenn du Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und da sind Fragen, die muss man erst mal lesen können. Und da muss man einen Bremsweg ausrechnen, da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann.
Warum muss ich das alles machen? Warum?
Genau, soweit dieser Einblick. Der arme kleine Junge, er will seine Hausaufgaben nicht machen und er erklärt es seinem Vater ziemlich deutlich, dass er nicht mehr zur Schule gehen muss, weil er will ja nur Bauarbeiter werden. Und die müssen nur Bagger fahren können und nicht lesen und schreiben. Und der Vater, der bringt noch ein paar Einwände. Ja, aber du musst ja auch rechnen können, wie hoch ist eine Mauer oder wie tief ist ein Loch. Und der Junge sagt, ja, aber ich bin doch nicht der Bauchef. Ich fahre doch dann nur Bagger und alle anderen Fahrzeuge. Also der Junge, der versucht hier wirklich für seine Sache einzustehen und dem Vater klarzumachen, nee, er braucht diese Schule nicht, er braucht die Aufgaben nicht. Er ist sich seiner Sache sicher und das steht fest. Schlussendlich wird er aber dann enttäuscht und er muss es doch machen. Ja, dieses Video ist ein kleiner Einblick auch in unseren Alltag. Bei uns ist vielleicht nicht gerade die Hausaufgaben, zum Glück nicht mehr, sondern viele andere Situationen, wo wir nicht weiterkommen oder manchmal Dinge nicht verstehen. Warum muss es so sein? Zum Beispiel, wenn der Herr uns gesundheitlich etwas auflegt, was wir nicht wirklich verstehen, warum muss das sein? Wir haben es gehört, Herzrhythmusstörung, Rücken, irgend sowas. Oder wenn jemand Bekanntes in meiner Familie seine Stelle verloren hat, Beruf verloren hat. Dinge, wo wir ein Stück weit sagen, ja, warum muss das so sein? Wo wir nicht weiterkommen. Und in solchen Situationen sind wir mit dem Verständnis und auch mit unserem Durchblick meistens am Ende und immer wieder sind wir da in derselben Situation, bei uns selber oder bei anderen. Und wie gut ist es hier zu wissen, in solchen Situationen, wir haben auch einen Vater. Einen Vater im Himmel und wir dürfen im Gebet vor ihn kommen. Und wir können vor Gott einstehen mit unseren Nöten, mit unseren Dingen, die wir nicht verstehen. Aber wir können auch vor Gott für andere einstehen, die Dinge ertragen müssen oder ihnen Dinge begegnen, die wir selber nicht verstehen. Und wir können für sie einstehen. Das nennt man dann auch Fürbitte. Und um dieses Thema soll es heute Morgen ein bisschen gehen. Einstehen vor Gott. Ein Mann, der auch vor Gott eingestanden ist, und das nicht nur einmal, und wirklich bis aufs Äußerste und damit eigentlich ein Stück weit ein Vorbild wird für uns, wie das Einstehen aussieht, wie das äußerlich aussieht, wie das innerlich aussieht. Dieser Mann ist der Mose. Der ist immer wieder eingestanden für sein Volk. Und damals war das nicht so eine lustige Situation wie hier im Video, wo es eigentlich harmlos ist, sondern es ging ums Ganze, ums volle Ganze, ums Richtige. Das Volk Israel, das war damals in der Wüste am Sinai, Horeb, und hat das Gesetz bekommen von Gott selber. Die Gesetzestafel, die Gebotstafeln hat Gott selber aufgeschrieben. Der Mose war auf dem Berg, hat die in Empfang genommen. Er war ziemlich lange Zeit dort oben und auf einmal spricht dann Gott zu ihm und sagt, hey, da unten läuft was schief. Das folgt nicht mehr mir nach, sondern das Volk Israel, das hat gerade so ein goldenes Kalb gemacht und betet das an. Und Gott wird zornig. Und Mose bittet ihn darum, Erbarmen zu haben, Gnade zu haben mit dem Volk. Und diese Begebenheit, die finden wir schon im 2. Mose 32, aber ich lese heute aus dem 5. Mose, und zwar im Kapitel 9 steigen wir ein, der Vers 25 bis 29. Im 5. Mose ist ziemlich viel parallel aufgeschrieben, wie es auch im 2. Mose vorkommt. Genau, wir lesen den Text miteinander. Da steht: Als ich nun von dem Herrn niederfiel, jene 40 Tage und 40 Nächte lang, ich lag da, weil er gesagt hatte, er wolle euch vertilgen, da flehte ich zum Herrn und sprach, ach Herr, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, dass du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaac und Jakob. Sieh nicht die Hartnäckigkeit dieses Volkes an und seine Gottlosigkeit und seine Sünde. Damit man in dem Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sagt, weil der Herr sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, und weil er sie hasst, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind ja dein Volk, dein Erbteil, das du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Soweit der Bibeltext. Wenn man den Text näher betrachtet, dann kann man es eigentlich so in zwei Teile unterteilen. Im ersten Vers ist Moses Einstehen äußerlich vor Gott, wird erwähnt, wie das genau geschehen ist. Und in weiteren Versen finden wir ein bisschen was, wie es inhaltlich ausgesehen hat, wie er vorgegangen ist. Was hat er gesagt, mit welchen Worten ist er Gott begegnet? Und im ersten Teil kommen wir zuerst zu dieser eben äußeren Haltung von Mose. Wie steht er vor Gott ein? Es ist eigentlich, hat alles angefangen mit einem ganz besonderen Moment, dass der Mose wirklich von Angesicht, so heißt es in der Bibel, mit Gott gesprochen hat auf dem Horeb. Und das Volk, das konnte aber nicht so lange warten, dachte, wo bleibt der Mose? Auf dem Berg verschollen. Und hat ein Kalb gemacht, ein goldenes Kalb, eine Götzenstatue. Und Gott sieht es. Und in seinem Zorn über dieses goldene Kalb sagt Gott zu Mose, auch im Kapitel 9, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Ich will aus dir ein stärkeres und größeres Volk machen, als es dieses ist. Da sehen wir den Zorn Gottes. Er will das Volk, sein Eigentum, wie wir auch gelesen haben, will er auslöschen. Und er bietet Mose sogar an, Ich lösche es aus und mache aus dir selber, aus deinen Nachkommen, ein größeres, stärkeres Volk. Und wie ist die Reaktion von Mose? Die Reaktion von Mose ist, dass er nicht ablässt, wie Gott ihn eigentlich dazu aufgefordert hat, sondern er bittet sogleich um Gnade für sein Gott, für sein Volk. In meiner Schlachterübersetzung heißt es so schön, besänftigte das Angesicht des Herrn. Also er ist eingetreten und hat versucht, Gott milde zu stimmen. Das hat er gleich noch auf dem Berg gemacht. Dann ist er heruntergegangen und er sieht, was da vor sich geht. Und sein Zorn entbrennt genau gleich oder wahrscheinlich fast noch stärker als der Zorn von Gott. Und da habe ich auch kurz den Bibeltext mitgenommen, weil das so eindrücklich ist. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Das war die Reaktion von Mose. Nachdem er Gott erst um Gnade gebetet hat, kommt aber auch sein eigener Zorn, dass er das Ganze zermalmt hat. Man könnte es auch so verstehen, dass er die Kinder Israel gezwungen hat, das zu trinken. Aber nach anderen Bibeltexten, auch 2. Mose, ist es einfach so zu verstehen, dass er das zermalmt hat mit Pulver und er hat das Pulver dann ins Wasser gestreut. Aber das war ja die Quelle, wo sie zugleich auch getrunken haben. Und deshalb musste das Volk Israel teilweise dieses Pulver im Wasser auch mittrinken. Und in diesem Zorn von Mose ist es aber dann beeindruckend, dass Mose das plötzlich durch Gottes Hilfe unter Kontrolle bringt und seinen eigenen Zorn über das Volk hinten anstellt. Und wir haben gelesen in unserem Bibeltext, dass er vor Gott niedergefallen ist. Er fiel nieder vor Gott und er lag da. Dieses Verb, dieses Wort da, das kam schon einige Verse früher, in demselben Kapitel kommt es vor. Und Mose ist eigentlich der, der eintritt, der vermittelt, der seinen eigenen Zorn zurückstellt, seine eigenen Ansichten zurückstellt. Und in dieser brandheißen Situation zwischen Volk und dem zornigen Gott ist er sich seiner Rolle bewusst und steht ein für sein Volk. Ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie oft hindert mich Lieblosigkeit oder sogar Zorn daran, über andere Menschen für sie zu beten. Der Dietrich Bonhoeffer, der hat mal ein Zitat gesagt, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Und der Mose ist sich dieser Rolle hundertprozentig bewusst und er stellt seinen Zorn hinten an und wirft sich an den Boden. Das Niederwerfen auf den Boden, das ist eine Tat von einem bittenden Diener, die Haltung von einem bittenden Diener gegenüber einem höher gestellten Herr, gegenüber einem höher gestellten Besitzer. Er hat sich niedergeworfen für das Volk Israel, um für sie zu bitten. Interessant ist ja auch der Umstand, dass zuerst eigentlich die Israeliten sich niedergeworfen haben vor der Götzenstatue, vor dem goldenen Kalb. Aber im Gegensatz dazu wirft sich Mose vor Gott nieder, vor dem Herrn der Welt. Er liegt nicht vor die Götzen, sondern vor Gott selber. Und es wird uns gesagt, einige Verse früher auch, dass es 40 Tage und Nächte waren, ohne Brot, ohne Wasser. Es ist unglaublich, wie mutig und beharrlich das Mose getan hat. Wie mutig und beharrlich bin ich vor Gott, gerade auch im Eintreten für andere Menschen. Und als wäre es nicht genug, unterstreicht Mose auch seine Ernsthaftigkeit mit einer Aussage, die ich selber fast nicht nachvollziehen kann, aber sie steht so in der Bibel. 2. Mose 32, 32, da sagt er: Und nun vergib ihnen doch ihre Sünden, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Faszinierend, dass Mose als Vermittler sich selbst eigentlich aufopfert. Und wenn wir vor Gott einstehen, dann geschieht das in einer Haltung des sich selbst hingeben, des sich selbst aufgeben, eigene Interesse, eigene Ziele hinten anstellen. Und diese Haltung des ich selbst bin nicht wichtig, sondern nur Gott, das zeigt sich bei Mose auch äußerlich. Nicht mal eigentlich seine Grundversorgung, könnte man so sagen, für das eigene Überleben ist ihm wichtig. Er stand vor Gott ein mit seinem ganzen Sein, mit seinem Körper, mit seinem Geist. Und ja, Gott, da sind wir uns bewusst und einig, ja, Gott sieht dann schlussendlich das Herz an. Das heißt auch verschiedentlich in Gottes Wort. Das ist richtig. Doch unterstreicht meine äußere Haltung mein inniges, innerliches Anliegen und mein Sein vor Gott. Und es beginnt schon im Kleinen. Mir ist aufgefallen, wir singen oft ein Lied, auch hier, wo ich mich selber dabei ertappt habe. Das Lied heißt: Herr, ich suche deine Ruhe. Und in dem Lied gibt es eine Liedzeile, die lautet: Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Und wenn wir schon im Geist auf die Knie gehen und uns vor Gott niederwerfen, was hindert uns daran, es auch ab und an praktisch zu tun, wenn wir vor Gott einstehen? Es muss nicht nur auf die Knie fallen sein, es gibt verschiedene Gebetshaltungen, die wir in der Bibel finden. Gott liebt ernste Aufrichtigkeit von ganzem Herzen. Und ich kann Gott mit meiner äußerlichen Haltung nicht beeindrucken oder beeinflussen, wie wir das manchmal glauben oder auch machen wollen. Das geht nicht. Nein, ich kann mit meiner äußeren Haltung lediglich im Einstehen vor Gott meine Herzenshaltung unterstreichen und mit Nachdruck verleihen. Diese Haltung des mich selbst aufgeben und Gott hingeben, sowohl innerlich wie auch äußerlich, das kann ich nicht erzwingen. Es ist schlussendlich auch ein Geschenk von Gottes Gnade und ein stetiges Lernen vor Gott. Das ist zum ersten Teil, wie das sich äußerlich gezeigt hat bei Mose. Im zweiten Teil, die weiteren Verse, sehen wir, wie Mose inhaltlich vor Gott einsteht, was er sagt, wie er Gott begegnet. Und in den weiteren Versen, eben in den Versen 26 bis 29, geht Mose sehr überlegt und weise mit seinen Worten gegenüber Gott um. Und ich finde es spannend, ich versuche das mal zu zeigen, in Vers 26 und 29, ich gehe kurz rüber, benutzt Mose fast die identischen Worte. Dein Volk und dein Erbteil, das braucht er in Vers 29 auch nochmal, und auch die große Kraft, wie er sie herausgeführt hat, bringt er in Vers 29 auch nochmal. Und das Gebet, das Flehen von Mose, ist praktisch mit diesen zwei Versen umschlossen. Und es wird zwei Taten von Gott, zwei Tatsachen werden festgehalten. Und die erste Tatsache ist, dass Gott erwählt hat. Dein Volk, dein Eigentum, dein Erbteil. Das bedeutet, sein ererbtes, erwähltes Eigentum. Also Gott selber hat sich eigentlich rechtmäßig Israel zugesprochen, das Volk zugesprochen und hat gesagt: Hey, das sind mein Erbteil, die gehören zu mir, das ist mein Teil. Das ist die erste Tat von Gott, die Erwählung, die einfach Tatsache ist, die feststeht. Und die zweite Tat von Gott kommt gleich anschließend, es ist die Befreiung. Eine festgehaltene Tatsache, die Tat von Gott, er hat befreit. Das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Erwählung und Befreiung. Das ist der Boden, die festen Tatsachen, auf denen das Gebet von Mose ruht. Und es geht nicht darum, was er getan hat oder nicht getan hat oder was das Volk Israel getan hat oder nicht getan hat. Bei uns im Gebet ist es manchmal auch so, wir drehen uns oft um uns selber. Aber bei Mose sieht man, dass er beim Einstehen von Gott oder für sich selber, für seinen Nächsten, da geht es um die Tatsachen, was Gott getan hat. Was Gott an mir und meinen Nächsten getan hat. Und Gott hat genauso auch mich, uns, die wir an Jesus Christus glauben, erwählt als seine Kinder, als seine Diener. Wir sind Erwählte. Und als zweites hat Gott genauso getan, er hat uns befreit. Er hat uns befreit aus der Sklaverei, aus der Abhängigkeit der Sünde durch Jesus Christus. Und Mose hält diese Taten von Gott im Gebet fest. Und genauso können auch wir die Taten Gottes über unserem Leben oder auch über dem Leben von unseren Brüdern und Schwestern in Jesus festhalten. Ein paar Verse vorher verwendet Mose auch, als er für Aaron betet, ein Wort, ein Begriff, das genau dieses aussagt. Dieser Begriff heißt übersetzt ergreifen, festhalten. Und in dem Sinne dürfen wir ergreifen, festhalten, wie jemanden am Ärmel packen und festhalten und zurückhalten. Wenn wir einstehen von Gott, dann dürfen wir ihn bei seinen Taten, bei seinen Versprechen, bei seinen Verheißungen festhalten, packen, ergreifen. Richtig festhalten heißt das Wort. Und das könnte zum Beispiel dann ganz konkret so klingen, dass ich für mich selber bete, Herr, du hast mich erkauft und erwählt als dein Eigentum. Und so flehe ich dich an, hilf mir. Kann man noch deutlich formulieren. Oder für andere, Vater, du hast zum Beispiel Max befreit aus der Gefangenschaft der Sünde und so erbarme dich. Als erstes war nicht mein Tun, sondern das Tun und die Taten von Gott. Und er hat mich, er hat uns erwählt und er hat mich, uns befreit. Durch seine liebende Gnade können wir darauf antworten. Eine Tatsache, die mein Denken und besonders auch meine Gebete vor Gott vom Anfang bis zum Schluss durchdringen soll. Wie wir es auch hier in dem Bibeltext sehen, es ist der Anfang, es ist der Schluss, es durchzieht das ganze Gebet von Mose wie ein Boden, wie ein roter Faden. Diese Tatsache der Erwählung und Befreiung. Ich bin erwählt, ich bin befreit. Wir kommen noch zu der Mitte vom Flehen und Bitten von Mose. Die Verse 27 und 28, wo er fast schon sehr direkt, fast schon persönlich zu Gott ist. Im Vers 27 erinnert Mose Gott an seine Versprechen, an seine Verheißungen gegenüber den Urvätern. Er nennt hier genau drei Urväter, Abraham, Isaak, Jakob. Gab natürlich noch mehr in der Linie, aber er erinnert an diese, an die Versprechen, die Mose ihm gegeben hat. Zum Beispiel Abraham hat Gott versprochen, dass er seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel werden lässt, dass er seinen Samen mehren wird. Und genauso hat er es auch wiederholt gegenüber Isaak oder Jakob zum Beispiel. Mose sagt hier mit anderen Worten zu Gott, rufe dir ins Gedächtnis, halte dir vor Augen, führe dir vor Augen, vergegenwärtige dir Gott, was du ihnen versprochen hast. Gott soll auf seine Versprechen sehen, auf den Anfang, auf den Start. Darauf lenkt Mose eigentlich mit seiner Fürbitte Gottes Blick auf die drei Leute, denen er große Versprechen und Verheißungen getan hat. Und im krassen Gegenteil dazu ist gleich der nächste Satz. Auf der einen Seite sagt er eben, gedenke sie hin, führe dir vor Augen. Auf der anderen Seite sagt er sofort, sieh weg, Gott, sieh nicht hin. Sieh nicht hin auf die Sturheit, auf die Gottlosigkeit, auf die Sünde vom Volk. Der Mose packt Gott hier bei seiner Ehre und Gerechtigkeit, was vor allem dann auch in Vers 28 zum Ausdruck kommt. Der Mose sagt, der Gottlose soll nicht triumphieren. Wenn Gott sein Volk vernichten würde, dann würden sie triumphieren. Er sagt mit anderen Worten ganz konkret, wenn du Gottes Volk vernichten würdest, dann denken andere, du bist ein Untreuer, du bist ein liebloser Gott. Dann denken die Gottlosen, du hast sie nur aus der Sklaverei herausgeführt, um sie zu töten. Das ist das, was er hier Gott ganz eindrücklich schildert. Als ich das gelesen habe, habe ich mich ein Stück weit gefragt, darf ich so mit Gott reden? Es ist klar, zwischen Mose und Gott, da hat sich über die Jahre und auch über die Begegnungen, die Mose mit Gott hatte, die hatten eine ganz eigene persönliche Gesprächskultur. Aber gleichzeitig habe ich mir auch persönlich die Frage gestellt, hofft Gott vielleicht nicht manchmal sogar darauf, dass ich so mit ihm rede? Mose nimmt Gott bei seinen Worten, bei seinen Versprechen, bei seinen Verheißungen. Und wir haben in unserem Alltag eine Redewendung, ich nehme dich beim Wort. Wenn jemand uns etwas sagt, verspricht, dann sagen wir, ich nehme dich beim Wort. Und genauso dürfen wir die Redewendung auch auf unser Gebet, auf unser Einstehen vor Gott anwenden. Für uns selber oder für andere, dass wir sagen, Gott, ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich bei deinen Versprechen, bei deinen Verheißungen, bei deinen Zusagen. Wir haben am Anfang ein kleines Video gesehen von einem Kind. Und bei einem Kind ist das ganz klassisch. Ein Kind, das nimmt die Eltern, den Vater, die Mutter, nimmt es beim Wort. Wenn man einem Kind etwas versprochen hat, dann weiß es das Kind noch. Und zwar ganz genau. Und erinnert sich daran. Und genauso mit diesem kindlichen, fast schon kindlichen Glauben können wir auch zu Gott gehen. Wenn wir einstehen vor Gott, dann dürfen wir mit solch einem kindlichen Glauben flehen und bitten und Fürbitte machen für andere. Herr, du hast gesagt. Herr, du hast versprochen. Und Gott hat sehr viel gesprochen und versprochen und zugesagt und das dürfen wir einfach einbauen. In Philipper 4, Vers 6 zum Beispiel, sorget euch um nichts. Zu sagen, Herr, du hast versprochen, ich muss mich um nichts sorgen. Oder in Lukas 12, Vers 7, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Herr, du hast gesagt, ich bin mehr wert, du bist da. So gibt es ganz viele Aussagen in der Bibel, die wir ganz konkret im Einstehen vor Gott, für uns selbst oder für andere, einfach ihm ausbreiten können. Jeder Herr soll erkennen, dass du der Herr allein, der wahre, treue und liebende bist. Das ist eigentlich die Aussage hinter diesem Gedanken, den Mose hat, dass jeder erkennen soll, dass Gott der wahre, der treue, der liebende ist. Zusammenfassend haben wir gesehen, einstehen vor Gott, das zeigt sich teilweise auch äußerlich, mit vollem Körpereinsatz bis ans Äußerste. Innerlich, indem ich Gott bei seinen Worten, bei seinen Verheißungen, Zusagen ergreife, festhalte, wirklich packe. Und indem ich Gott auch bei seiner Ehre und Gerechtigkeit ernst nehme und ihn darauf hinweise. Am Schluss ist mir noch ein Gedanke groß geworden, dass wir oft, auch wenn wir nicht wissen, wie wir einstehen sollen vor Gott, für uns selber manchmal oder für andere, dass wir sogar noch jemand haben, der für uns selber einsteht. Jesus Christus hat gesagt, dass er vor dem Vater für uns einsteht. Und genau nach diesem Vorbild dürfen wir auch einstehen. Aber es ist uns auch ein Trost, eine Hilfe zu wissen, auch wenn ich vielleicht nicht richtig einstehen kann oder manchmal zu wenig einstehe, dann steht noch einer über uns, der für uns einsteht. Jesus Christus, der Herr. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Vater, großer Gott im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Zusagen, die wir darin finden, für deine Verheißungen, für deine Versprechen. Und dass wir dich daran packen dürfen, daran festhalten dürfen und so einstehen dürfen, wenn in unserem Leben Dinge sind, die wir nicht verstehen, wo wir nicht mehr weiterkommen, aber dass wir auch für andere, wo wir nicht mehr verstehen, warum oder wieso, dass wir genau dort über andere beten dürfen, mit deinen Zusagen, mit deinen Versprechen. Herr, das ist so ein großes Feld, einstehen vor dir, Fürbitte für andere. Und wir können noch so viel lernen, aber danke, Jesus Christus, dass du selbst für uns einstehst und dass du selbst uns lernst durch deinen Heiligen Geist und uns Gnade gibst, auch hier füreinander einzustehen, die Not des anderen zu sehen und miteinander unterwegs zu sein. Danke für dieses Vorbild, das wir auch in Mose heute betrachten durften. Amen.